Sehr geehrte Damen und Herren, ich darf eine kleine Einführung in ein großes Thema machen, wo dann noch große Referenten sprechen werden. Differentialdiagnose Sinusitis: Ist Sinusitis ein Symptom? Die akute Sinusitis, es gibt eine Definition nach einem European Position Paper von 2007, ist eine Entzündung weniger als 12 Wochen mit Abklingen der Symptomatik, eine chronische Sinusitis, Beschwerden mehr als 12 Wochen, kein Abklingen der Symptome. Wir haben etwas früher noch gelernt, 8 Wochen persistierende Beschwerden oder 4 Episoden, a 10 Tage einer rezidivierenden Sinusitis pro Jahr, persistierende CT-Veränderungen über 4 Wochen, selbst nach einer Therapie ohne dazwischenliegenden Infektschub. Das sind alles so Definitionen, die ich eigentlich bei den Patienten nie wirklich selber gefunden habe. Und deswegen geht man da eher, versucht man in die Klassifizierung zu gehen. Ist es ein klinischer Gesichtspunkt mit Anamnese, Qualität, Dauer, Frequenz der Beschwerden? Geht es um pathogenetische Grundlagen oder auch morphologische Gesichtspunkte, wo dann die Bildgebung auch wichtig wird? Wichtig ist zu sagen, es gibt keine einheitliche Klassifikation der Rhinosinusitis und die Definitionen sind mitunter dann auch nicht wirklich zu gebrauchen. Vom Epidemiologischen möchte ich also nur kurz andeuten, dass es viele Krankenstandtage gibt. Es gibt hier amerikanische und auch deutsche Untersuchungen. Für Österreich habe ich leider hier nichts gefunden. In Deutschland aber 8,5 Millionen Verordnungen bei 6,3 Millionen diagnostizierten akuten Rhinosinusitiden und davon sind doch 70-90% bekommen Antibiotika. Vom chronischen Aspekt, es ist noch teurer, noch mehr Krankenstandtage und in Deutschland 45.000 Patienten, die stationär behandelt und 85% davon sogar operiert werden. Ich habe das ausgerechnet, das sind 0,04 Promille der Gesamtbevölkerung. Also auch nicht unerheblich für eine einzelne Erkrankung. Und außerdem ist es eine der häufigsten Diagnosen, chronische Erkrankung, das auch immer wieder hinterfragt werden muss. Klinisches Bild, auch wieder sein Epos-Positionspapier, mindestens 2 Symptome von nasale Obstruktion, Sekretion, Gesichtsschmerz, Riechminderung, plus minus putrides Sekret, plus minus radiologische Veränderungen. Ja, nona net, das wird sich jeder hier denken, also ist auch nicht sehr hilfreich. Man sieht hier 2 Bilder, das eine mit einem putriden Sekret in dem mittleren Nasengang und mit serösen Sekret. Beides kann eine virale Sinusitis sein, das muss also kein Hinweis auf eine bakterielle Entzündung sein, nur die Anweisungswesenheit von Granulozyten eben auch das putride Sekret. Drum scheint mir wichtig zu sein, einmal zu differenzieren zwischen bakteriell und viral. Da werden wir natürlich dann von Professor Dahlhammer noch viel mehr darüber hören. Aber man sagt, dass in den ersten 4 Tagen eine Unterscheidung nicht möglich ist und dass überhaupt nur 0,5-2% der viralen Rhinosinusitiden in eine bakterielle Entzündung übergeht. Von den bakteriellen Nasenschleimhautentzündungen, also nur der Rhinitis, gehen überhaupt auch nur 0-2,5% in eine Sinusitis über. Also sehr geringe Zahlen. Trotzdem sind antibiotische Behandlungen, ich erwähne es hier noch einmal, in 70-90% der Fälle werden hier unternommen. Die Zeichen einer bakteriellen Sinusitis sind die Beschwerden, die nach 5 Tagen noch weiter zunehmen, Beschwerden, die länger als 10 Tage dauern, und ein biphasischer Verlauf nach anfänglicher Besserung, dann wieder eine Verschlechterung, beziehungsweise klarerweise Komplikationen orbitaler, zerebraler und auch fazialer Natur zum Beispiel. Was braucht man als weitere Diagnostik? Rhinoskopie, Endoskopie, wir werden kein anderes Bild sehen, als wir vorher gesehen haben. Schleim, Eiter in der Nase, ein Abstrich, wir werden es dann noch genauer hören, ist aus der Nase nicht wirklich sinnvoll oder zielführend, nur in komplikationsträchtigen oder sehr progredienten Fällen scheint ein Sinuspunktat nur Aussage in 40-70% der Fälle Aussage zu treffen über die bakterielle Ursache einer Sinusitis. Die Bildgebung bei der akuten Sinusitis, auf das werden wir auch noch eingehen, eigentlich auch nur bei akuten Fällen in Form eines CTs, wenn eine Operation geplant ist. Also hier ist der klinische Gesichtspunkt bei der akuten Sinusitis hervorzuheben. Ein kleines Beispiel, erst vor kurzem ein 38-jähriger Dialysepatient hat seit 3 Tagen die typischen Symptome. Fieberschmerzen am linken Gesichtshälfte, nasale Sekretion. Hier sieht man sehr schön die Eiterstraßen. Und das ist eine Konkapolose, eine luftgefüllte Muschel, herunterrinnen. Und warum er überhaupt erst drüber gekommen ist, es war die Fragestellung Fieber, Fokus im HNO-Bereich, Sinusitis, Fragezeichen, nämlich warum? Weil die dort ein Röntgen gemacht haben und dann hat man dort Verschattungen beschrieben. Man sieht hier, ist das ein Laser? Ja. Eine Verschattung der Kieferhöhle, leichtwolkige Verschattung des Ethmoids. Dann macht man noch eine axiale Aufnahme, um den Sinus phenoidalis zu beurteilen. Also nicht wirklich sehr aussagekräftig. Ich will damit nur zeigen, dass es sinnlos ist, hier Bilder zu machen und vor allem ein Röntgen. Wenn ein CT und das nur, wenn eine Operation geplant ist oder eine Komplikation ausgeschlossen werden soll. Zu den Differentialdiagnosen. Es ist schwierig, weil es gibt sehr viele Differentialdiagnosen. Man könnte das an 5 Dias hier aufzählen und bräuchte noch einmal eine Stunde. Allergische Reaktionen, Fremdkörper bei Kindern vor allem, Cephalea weiß man sowieso, ist multimodal, landet immer wieder beim HNO-Arzt mit der Fragestellung sinogener Kopfschmerz, Neuralgien, Zahnschmerzen nicht zu unterschätzen, die übersehen werden und im Gesicht Ausstrahlung beim HNO-Arzt landen, wobei Zähne, wie wir dann auch hören werden, auch selber Sinusitiden verursachen können. Der Ordnung halber habe ich das invertierte Papillom, das ist also ein expansiv wachsender Schleimhauttumor, wenn man so will, hineingenommen und Malignome machen also im Prinzip nur 12% der Kopf-Hals-Malignome aus, das ist eher seltener. Noch wichtiger die Differentialdiagnose bei Komplikationen, mit denen wir häufig konfrontiert sind, wenn zum Beispiel in der Wange eine Schwellung bei Schnupfen oder so auftritt, das kann ein dentogenes Infiltrat sein, ein infiziertes Atherom, Tränenwegserkrankung, durchbrechende Tumore, Insektenstiche, ebenso bei Insektenstiche bei orbitalen Komplikationen oder beim Verdacht auf Konjunktividen, Tränenwegsentzündung. Ich sage das deshalb, weil wir immer wieder damit konfrontiert werden mit der Verdachtsdiagnose und dann reagieren müssen. Wir können dann nicht diagnostizieren, sondern wir müssen die Verdachtsdiagnose revidieren. Wie hier zum Beispiel in einem Fall links oben, Patientin mit Schnupfen, mit einer Rötung um das Auge herum. Es ist nicht einmal auf die Orbita beschränkt und deswegen auch kein wirklicher Hinweis auf eine orbitale Komplikation, aber man muss sich da einmal trauen, dass man sagt, keine Bildgebung macht, kein CT macht, vor allem bei Kindern dann auch, um sicherzugehen, das auszuschließen, kein Antibiotikum zu geben, um nicht vielleicht sich doch in die Nesseln zu setzen, es passiert jedem, keiner ist sich so sicher dann, wenn einmal diese Problematik im Raum steht. Darum ist hier die große Bitte, da genau hinzuschauen und nicht zu schnell eine Verdachtsdiagnose auszusprechen, auch wenn immer daran gedacht werden sollte. Am rechten Bild eine Blepharitis, da ist es schon eher auf das Auge lokalisiert. Der Patient wurde operiert, aber in der rechten Nebenhöhle. Zum Beispiel, es war ein Zufallsbild, das habe ich dann gleich aufgenommen. Und unten erst vor kurzem ein Fall, eine Patientin mit einseitiger Gesichtsschwellung. Vor 2 Jahren wurde sie bei uns an den Nebenhöhlen, an der linken Nebenhöhle operiert. Sie wollte dann eigentlich nicht mehr zum HNO-Arzt gehen, weil sie die Behandlung nach der Operation, das wird dann so abgesaugt und gereinigt, als so unangenehm empfunden hat und war so gescheit und ist zum Zahnarzt gegangen und siehe da, es war ein kariöser 2-3er. Warum ist sie bei uns gelandet? Weil der Zahnarzt gesagt hat, es ist alles in Ordnung, das muss von der Nebenhöhle kommen. Also da bitte auch immer daran denken, man greift da in den oberen Zahn hinauf auf die Wange und kann das auch tasten und es ist also ganz im Vestibulum eures gut tastbar. Ja, dann gehen wir gleich auf das klinische Bild der chronischen Sinusitis über. Das ist schon ein bisschen verschwommener. Meistens leiden die Menschen unter Nasenatmungsbehinderungen, Riechstörung, auch Druckgefühl, Schwellungsgefühl im Gesicht, Postnasal Dripping, Infektanfälligkeit, rezidivierende Infekte, allgemeine Erschöpfung. Ist halt nicht wirklich jetzt so greifbar wie bei der akuten Sinusitis. Sind eher so schleichende Symptome und bei einer Polyposis ist es in 30% auch mit Asthma vergesellschaftet und in 15% mit Analgetika-Intoleranz. Man sollte halt immer daran denken, weil das wieder bei der Vital-Trias, die hier auch Asthma und Polyposis, Analgetika-Intoleranz zusammen aufzeigt, immer wieder zu Asthmaschüben führen kann. Histologisch sind Polypen einfach ödematöse, fibrosierte Schleimhaut mit wenig Drüsen- und Nervenendigungen. Die meisten sind eosinophile Polypen, das heißen deswegen so, weil eosinophile Granulozyten mit ihren toxischen Zerfallsprodukten diese Entzündung immer wieder antreiben und deswegen die Cortisone, die topischen, hier auch so gut funktionieren. Prädisponierende Faktoren sind Analgetika-Intoleranz, auch vice versa Asthma, wie behauptet wird. Was mir wichtig dabei zu erwähnen ist, das sind die klassischen Dinge. Der chronische Patient ist schon relativ schwer zu diagnostizieren oder einfach in ein Schema zu drücken. Beim Akuten ist es ganz einfach. Bei uns wichtig und immer wieder auftretend, der Patient dazwischen, der weder noch die chronischen akuten Beschwerden aufzeigt, aber über 12 Wochen die wechselnden Nasenatmungsbehinderungen, er kann keinen Sport machen, er schnarcht. Im Life Quality Index ist eher im negativen Bereich, Kopfschmerzen, Allergien können bei diesen Menschen halt auch immer zu diesen Symptomen führen. Er ist konservativ ausgereizt. Konservativ heißt bei uns meistens Nasenspülungen, topisches Corticosteroid und so weiter. Man ist dann mehr oder weniger dann angehalten, weiter zu diagnostizieren und geht dann in Richtung der Morphologie im Sinne eines Nasennebenhöhlen-CTs, die Morphologie als Entscheidungshilfe. Das ist bei dem Patienten, der immer wieder kommt, der eine Lösung für sein Problem will und auch zu jeder Therapie bereit ist. Warum? Die Sinus des Menschen sind ziemlich groß, die ableitenden Wege ziemlich klein und deswegen kommen Irritationen bei der ziliären Reinigungsfunktion, die immer kreisläufig den gleichen Weg über diese osteomyatale Einheit, hier sieht man es fast besser, geht, dass die dann verstopft werden, zu Retentionen führen, zu akuten Symptomatiken beziehungsweise dann auch zu einer Chronifizierung. Auch von der Stirnhöhle hier der dünne kleine Weg, der heruntergeht. Und hier kann man zum Beispiel operativ ansetzen und hier die Wege erweitern und Drainagen sozusagen setzen, wenn man das so nennen will. Auch zum Beispiel eine Septumdeviation kann zu einer einseitigen Ventilationsstörung und somit einer Minderbelüftung der Schleimhaut führen, also eine Agarzelle und so weiter. Deswegen ist ein CT hier wichtig, wir werden noch mehr davon hören und kann uns helfen, dem Patienten dann weitere Therapieschritte zu offerieren, wie die Operation. Zum Beispiel eine 40-jährige Patientin, die hat seit 4 Monaten verlegte Nase, hat keine Allergien, Spülungen Cortison erhalten und ist letztendlich zur OP zugewiesen worden. Ich durfte sie operieren. Hier ist eine schöne Conchiopulose, die man dann halt lateral abträgt, damit immer noch eine schöne Muschel überbleibt, wo dann viel Platz ist zur Atmung. Die Schleimhaut, das hat mich etwas stutzig gemacht, war dann eigentlich immer sehr schön. Sie hat eben frontale Kopfschmerzen, aber auch temporale angegeben. Letztendlich hier der Blick in den Sinus frontalis. Sehr schöne Schleimhaut, so würde man es bei jedem Menschen wünschen und ich habe fast schon ein schlechtes Gewissen gehabt. Habe das natürlich hinterfragt, warum der Arzt hier zu diesem Therapieschritt kommen wollte. Nämlich, weil er 3 Monate nach schon seiner Therapie einmal ein CT gemacht hat. Hier sieht man diese Conchiopulose, diese Schleimfüllung. Alles, was schwarz ist, ist Luft, das ist gut. Und das andere, das ist Verschattung, das ist Schleim, das kann polypöse Schleimhaut sein, was auch immer. Auch die Kieferhöhlen hier deutlich gefühlt. Die hat keinen akuten Infekt gehabt zum Zeitpunkt des CTs. Und somit war dann irgendwann die Entscheidung der Therapiefindung im operativen Bereich. Ein anderer Patient, 62 Jahre, das ist eher so der klassische, ich habe ihn nur hineingenommen, weil er hat nur 2 Monate behinderte Nasenatmung, würde nicht in den chronischen Bereich hineinfallen, Allergietest negativ. 3 Wochen Cortisonspray, warum ist er zur Operation zugewiesen worden? Das ist ganz eindeutig, er hat also eine einseitige Verschattung der Nebenhöhlen, das kann immer für einen Tumor, ein invertiertes Papillom oder eben sogar ein Malignom sprechen, ist immer auffällig, muss immer operiert werden, um es histologisch auszuschließen, nachzuweisen. Hier deutliches Bild der Polypen. Und was man hier nicht sieht und auch sogar in der nativen Endoskopie, das ist eben das hier, da ziehe ich gerade so eitrigen Schleim heraus, der war so ein bisschen gräulich schmutzig, ich habe auch an einen Pilz gedacht, der es dann im Endeffekt nicht war, es war auch kein invertiertes Papillom, es waren eosinophile Polypen bei einer chronischen Sinusitis, ganz klassisch, aber eine richtige tischartige Septumleiste, die bis zur Kieferhöhle reicht und so schon zu einer Störung der Ventilation dort führen kann und dann eben zu dieser einseitigen Chronifizierung einer Atmungsbehinderung und dann auch Polyposis. Somit wäre da die Morphologie im Vorfeld, hätte man das schon entfernt, hätte hier wahrscheinlich diese Situation erst gar nicht stattgefunden mit der massiven Polyposis. Hier noch ein kurzes Beispiel, schöne Conchobulosa, wir sehen das immer wieder, eine 30- bis 40-jährige Patientin mit ähnlicher Symptomatik wie die erste Nasenatmungsbehinderung, rezidivierende Infekte, Unwohlsein, dieser sogenannte Patient dazwischen. Daneben, das wollte ich nur herzeigen, so schaut es aus nach einer Operation, wo eine Conchobulosa entfernt wird, eine Infundibulotomie gemacht wird, hier der Blick in die Kieferhöhle, sehr großräumig, man kann sich gut vorstellen, da kann nicht mehr so schnell abspalten und die Luft geht gut durch. Die Patientin war an und für sich von dieser Operation her zufrieden, sie ist nur gekommen, weil sie eine akute Sinusitis dann der oberen Zellen, etmoidal und frontal, einfach viraler Natur gehabt hat, darum habe ich sie wieder gesehen, aber glücklicherweise suchen uns die Patienten, die so von uns behandelt werden, nicht mehr so schnell auf. Da möchte ich gleich zum Ende kommen. Fazit, für mich ist die akute Sinusitis ist ein Symptom und rein klinisch zu diagnostizieren, nur im äußersten Fall bildgebend oder dass man einen Abstrich braucht und man soll sich immer überlegen, braucht man wirklich ein Antibiotikum oder genügend Analgetika und abschwellende Maßnahmen. Die chronische Sinusitis, da wird schon ein bisschen schwieriger, das muss man länger beobachten. Wir brauchen hier die Pathogenese, aber auch die Morphologie zur weiteren Therapiefindung, wie man gesehen hat bei der Polyposis etc. Und noch schwieriger, der Patient dazwischen, der muss also ganz individuell abgewägt werden und vor allem muss alles konservativ ausgereizt werden, bis man zu einer Operation schreitet und dann ist die operative Aufklärung ganz besonders wichtig und mit diesem Fazit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit.